Ich bin so kirchenjahrmäßig bei Ostern hängen geblieben. Ich komme da noch immer nicht so richtig gedanklich raus aus der Geschichte, dass Jesus eben am Kreuz hing, seine Jünger ihn dort gesehen haben und für sie damit ja auch so ziemlich alles endete, woran sie geglaubt haben. Wie muss das für die gewesen sein, dass ihr Freund Jesus, der die Welt verändern wird, der alle Macht von Gott bekommen hat, der Sohn Gottes, der hängt wie ein Verbrecher am Kreuz und stirbt. Wie geht das zusammen? Völlig irre finde ich dabei die Vorstellung, dass diese enttäuschten Jünger, die ganz viel für diese Enttäuschung selber konnten, dass die zum Grab laufen. Stellt euch einmal vor, ihr enttäuscht euren besten Freund. Und dieser beste Freund ist ein sehr, sehr, sehr mächtiger Freund. Und ihr enttäuscht ihn so richtig. Also so ein Petrus, der das so richtig verbockt hat mit Jesus, der immer die große Klappe hatte, ich werde immer bei dir bleiben, ich bin dein bester Freund, wohin sollten wir sonst gehen, weil du bist doch derjenige, der die Welt verändern wird, du bist derjenige, der alles Gute für uns hat. Ich bin dein allerbester Freund und der betrügt Jesus für nichts. Ich meine, Judas hat wenigstens noch eine Handvoll Goldgroschen dafür gekriegt, aber Petrus betrügt Jesus für nichts. Verraten und alleingelassen haben sie ihn, Petrus und Johannes. Und sie laufen nicht vom Grab weg, als sie hören, dass Jesus auferstanden ist. Also in jedem Blockbuster, in jedem Film, in jedem Buch, in dem Tote wieder lebendig werden, laufen Menschen vor denen weg. Das ist selbstverständlich, wenn jemand wieder lebendig wird, so ein Zombie, vor dem rennt man weg. Vor allem, wenn man das Zombie vorher richtig, richtig sauer gemacht hat. Den Zombie, die Zombie, wie auch immer. Also dieser wieder lebendig gewordene Mensch, vor dem hat man selbstverständlich Angst. Was wird der wohl mit einem machen, wenn man ihn so enttäuscht hat, wenn man dafür gesorgt hat, dass er mit am Kreuz hängt, wenn man ihn in der dunkelsten Stunde allein gelassen hat? Und Petrus und Johannes laufen hin zum Grab, weil sie das unbedingt sehen wollen, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Wofür müssen sie gedacht haben, stand Jesus? Was hat Jesus ausgemacht, dass sie nicht vor ihm weglaufen, sondern zu ihm hin? Johannes, der Jünger, der das miterlebt hat, der verarbeitet das danach literarisch in einem Evangelium, in Briefen, wie er Jesus gesehen hat. Und wenn ihr mal so einen Johannesbrief lest, 1, 2, 3, was ist das Wort, was einem immer hervorsticht? Liebe, genau, Liebe, 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 Liebe und Liebe. Liebe. Was ist Liebe? In Filmen ist es die treibende Kraft der Geschichte. Wenn sie sich am Ende kriegen, dann ist alles gut. Und wenn nicht, dann wartet man auf den zweiten Teil, dann kriegen sie sich wenigstens im zweiten Teil. Liebe ist dieses starke Gefühl, was uns am Leben hält, diese Kraft, die uns morgen aufstehen lässt und oh, was für ein schöner Tag, ich liebe mein Leben, ich stehe auf. Liebe ist das, was unser Leben beendet, wenn sie nicht erwidert wird und wir nur noch da sitzen und uns nicht mehr bewegen können, weil alles so furchtbar ist, weil Liebe fehlt. Liebe ist das, wovon wir nie genug kriegen können, wo wir immer Hunger nach haben. Apropos Hunger, wir lieben Pizza, wir lieben Kekse, einige unter uns lieben Schuhe, wir lieben aber vielleicht auch einen Ehemann. Gleichzeitig lieben Leute, die ihren Ehemann lieben, oftmals auch ihren Hund. Und wir lieben unsere Frauen, aber wir lieben auch unsere Freiheit. Liebe ist manchmal schwierig. Johannes resümiert, wie gesagt, in seinem Evangelium, in seinen Briefen, darüber, wofür Jesus stand, für Liebe. Und er definiert in 1. Johannes 3, 16, da definiert er Liebe. Wie wissen wir, was Liebe ist? Jesus hat sein Leben für uns gegeben und wir sind aufgerufen, unser Leben für unsere Brüder und Schwestern aufzugeben. Was wir meinen, was Liebe ist, ist, dass wir es brauchen. Wir brauchen Liebe, um aufzustehen, um zu leben, um zu überleben. Dieses schöne und so unglaublich wichtige Gefühl. Es ist etwas, von dem wir nie genug bekommen können. Irgendetwas, was ich bekommen muss. Das kann ich mir nicht selber geben. Liebe ist ein Geschenk und Liebe tut so gut. Aber was Johannes hier sagt, nachdem er Jesus kennengelernt hat und kennengelernt hat, dass Jesus Liebe ist, ist, dass Liebe ein Geschenk für andere ist. Ein Leben für andere. Ein Opfer, das jemand bringt für andere. Und wir verwechseln Liebe oft mit so vielem anderen. Mit diesem Verlustgefühl. Man weiß erst, wie sehr man etwas geliebt hat, wenn es weg ist. Das, was wir dann spüren, ist nicht Liebe, sondern Verlust. Wir verwechseln Liebe oftmals mit Lust. Mit dem "Ich liebe dich" wäre besser übersetzt mit "Ich will dich". Johannes versteht am Grab, was Jesus mit Liebe meinte. All das, was Jesus über Liebe gesagt hat. Dieser Satz kurz vorher: Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Das hat Johannes an dem Grab verstanden oder am Kreuz. Da lässt jemand wirklich sein Leben für mich. Er geht bis ans Äußerste. Liebe bis in den Tod. Liebe ist ein Opfer bis in den Tod. Liebe verlangt alles von uns. Liebe ist nichts, was nebenbei geschieht. Jedenfalls nicht die Liebe, die Jesus für uns hat. Das waren keine schönen Worte, die Jesus zwischendurch, während er irgendwelche Kranken in seiner Superkraft geheilt hat, da hat er, ja, und übrigens habe ich euch auch lieb. Sondern bei Jesus hatte dieses Reden über Liebe hatte die Konsequenz, dass er bis in den Tod gegangen ist. Weil er alles gegeben hat für uns, für jeden einzelnen Menschen. Liebe verlangt alles, bis ans Äußerste. Bei Liebe ist nicht die Frage, bin ich mit dem oder der zusammen? Kriege ich da noch was raus? Bleibe ich bei meinem Ehepartner? Ist da noch was für mich drin? Das ist die falsche Frage an Liebe, weil Liebe stellt die Frage, was muss ich reinstecken? Was kostet mich das? Natürlich dann auch die Frage, bin ich bereit, das zu zahlen? Aber Liebe stellt nicht die Frage, was bekomme ich raus, sondern was stecke ich rein? Liebe kostet dich was. Nämlich alles. Sie ist so eine tödliche Krankheit. So eine Krankheit, die in dir Besitz, die von dir Besitz nimmt. Und sie wird dich dazu führen, dass du dein Leben verlierst. Für jemand anderen. An der Stelle kann man sich gut ausklinken, oder? Also natürlich glauben wir irgendwie an Gott. Und jeder Mensch glaubt irgendwie an ein höheres Wesen. Und das ist ja auch mit Gott viel einfacher, sich vorzustellen, dass die Welt irgendwann mal entstanden ist. Irgendwo muss es ja herkommen. Es gibt irgendwie so eine Eminenz. Es gibt irgendwie so einen Schöpfer. Es gibt ganz bestimmt irgendwie so einen Richter, der sagt, was richtig und was falsch ist. Das brauchen wir irgendwie. Das kann man sich leicht vorstellen. Wer von uns denkt nicht immer wieder auch an einen Richter? An nicht so einen Richter, der Recht spricht, sondern einen Richter, der richtet, wenn man an Gott denkt. So ein Bild haben wir ganz schnell in uns. Und so ein Bild hat die ganze Welt irgendwie in sich. Weil mit Gott auch so oft so argumentiert wird, was richtig und was falsch ist. An Gott zu glauben, fällt uns relativ leicht. Aber noch an Liebe glauben? Wie oft wurden wir schon enttäuscht? Mal mindestens in unserer Teenagerzeit. Wie oft waren wir unglücklich verliebt und wurden enttäuscht? Wie viele Ehen sind schon kaputt gegangen? Wo wir doch gesagt haben, das ist der eine, an den hänge ich mich, an die hänge ich mich. Da bin ich bereit, alles für zu geben und es hat nicht gereicht. Selbst alle meine Opfer, die ich gebracht habe, haben nichts gebracht. Die Liebe ist verflogen. Wie kann man an diesen romantischen Blödsinn noch glauben? Ernsthaft, 2017, Liebe? Die ganze Welt zeigt uns, dass das auch nicht funktioniert. Ich habe in den letzten Tagen ein spannendes Gespräch gehabt mit jemandem, der gerne diskutiert. Und wir haben alle großen Themen der Zeitgeschichte, sind wir mal durchgegangen. So den Dieselskandal, die Bankenkrise, die ganzen Kriege auf der Welt. Und immer wieder haben wir uns um die Frage gedreht, wie könnte man das durchbrechen? Wie könnte man es schaffen, dass unsere deutsche Automobilindustrie tatsächlich saubere Autos baut? Genau, du lachst. Dazu sind wir auch gekommen. Es ist ein Witz. Es funktioniert nicht. Die ganzen Kriege in der Welt, wer sollte die stoppen? Das ist lächerlich. Was für eine Kraft könnte dem ein Ende setzen? Und das Totschlagargument war dann von meinem Gesprächspartner, egal wer da kommt und ein Machtwort spricht und sagt, so dieser Krieg ist jetzt zu Ende, auch der ist nach spätestens 3 Jahren wieder korrumpiert und wird einen eigenen Krieg anfangen und wird alles tun, um seine Macht zu erhalten. jeder Automobilhersteller, der ein neues Auto hervorbringen wird, der wird auch nur wieder die Marktmacht nutzen, um sich selbst zu bereichern. Natürlich ist Tesla toll, aber wart mal ab, gib dir noch ein paar Jahre, dann sind sie genau wie alle anderen. Und überhaupt, wenn überhaupt da jemand noch was machen könnte, dann wär's Gott. Das war mein Statement. Die Antwort war dann, aha, Gott auf seiner hohen Wolke, Gott, wenn er denn so ist, wenn es ihn gibt, dann hätte er doch die Kraft, Wunder zu tun. Dann könnte er dem Ganzen doch ein Ende setzen. Dann könnte er doch Stopp sagen und dann wäre vorbei. Dann könnte er mit einer Armee von Engeln kommen und alle Kriege beenden. Er könnte doch, wenn er wäre. Aber dieser Gott, der lässt sich selbst von korrumpierten Menschen seiner Zeit töten. Was ist das denn für einer? Der, der die Macht gehabt hätte, der beugt sich dem Chaos, der beugt sich zu Ostern, der Welt, wie sie einfach ist, schlecht und böse und wird umgebracht. Die Dimension Liebe ist dabei einfach nicht auf unserem Schirm. Was Liebe alles kann, das ist unvorstellbar. Wir haben wirklich keine Vorstellung darüber. Wir haben keine Vorstellung darüber, was Liebe kann, weil im Namen der Liebe, im Namen Gottes, wurde so unglaublich viel Leid verbreitet. Und am Ende die Antwort. Die ist Jesus. Weil Jesus diese Kraft ist, die unvorstellbar ist, die aber in der Kirche, in der Kirchengeschichte viel zu selten zu Wort gekommen ist. Wenn ich mit Menschen über Glauben spreche, dann reden sie ganz oft über die Leute, die Gott, die Jesus, die Kirche repräsentieren. Und da ist so viel Schlimmes gelaufen. Immer wieder, das kennt ihr bestimmt auch, kommen die Kreuzzüge wieder hoch. Dabei ist das doch so lange her. Aber die sind so sehr verzahnt mit unserer eigenen Geschichte als Christen. Die Hexenverbrennungen, das ist in den Köpfen von jedem irgendwo noch drin. Das verbinden wir mit Gott, mit Kirche, mit Jesus, mit denen, die Jesus nachfolgen. Die Vergewaltigungen in der Kirche, die Skandale, die in den letzten Jahren aufgedeckt wurden. Der gleiche Verein behauptet, irgendwie was von Liebe erzählen zu dürfen. All die Verdammungen von Andersgläubigen, all die Verdammungen und Ausgrenzung von denen, die ihr Leben anders leben, weil sie ein anderes Bild von Familie haben, ein anderes Bild von Beziehung. Die werden ausgegrenzt und ihr gehört nicht dazu. Du nicht, du bist nicht gewollt. Damals die Moslems bei den Kreuzzügen, damals die Hexen bei Hexenverbrennung. Heute sind es die Schwulen, heute sind es wieder die Moslems, heute sind es wen auch immer wir ausgrenzen. Du nicht. Du nicht. Du bist nicht gewollt. Du musst dich ändern, um hier zugehören zu können, um ein Recht auf Liebe zu haben. Du musst jemand anders sein. Du musst. Du musst. Du musst. Und demgegenüber steht, dass Jesus Liebe ist. Jesus Christus, der Namensgeber von uns Christen. In Johannes 3, 16 und 17, da steht das so komprimiert drinne, was Gott will. Und diesen Vers kennen die allermeisten von uns wahrscheinlich auswendig. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben bei Gott haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass er die Welt rette, dass die Welt durch ihn gerettet würde. Das ist das Zentrum, die komprimierte Version des Evangeliums, der frohen Botschaft. Darum geht's Gott, das ist Gott. Nicht Verdammung, sondern retten. Nicht verloren gehen lassen, sondern geliebt werden. Alles, was Gott ist, alles, was Gott ausmacht, das ist Liebe. Alles, was Gott will, ist zu lieben, jeden einzelnen Menschen. Wieder Johannes im 1. Johannesbrief 4,16. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Gott ist Liebe. Völlig egal, was Menschen daraus gemacht haben, was wir daraus machen, Gott ist Liebe. Egal, wie furchtbar die Kirche ist, egal, was im Namen der Kirche, was im Namen Gottes Menschen getan haben, Gott ist Liebe. Daran können wir mit unseren Taten, mit unserer schlechten Repräsentation Gottes, können wir nichts daran ändern, dass er Liebe ist. Und es reicht offenbar nicht, irgendwie an Gott zu glauben und für möglich zu halten, dass es irgendeine Kraft da oben gibt. Wir müssen an Liebe glauben. Und das ist echt hart. Das ist schwer, das zu tun. Obwohl doch alles, was wir kennen, ein Ausdruck von Gottes Liebe ist. Denn wenn Gott Liebe ist und alles, was er tut, aus Liebe geschieht, wenn er es aus Liebe getan hat, dann ist dieses gesamte Universum, in dem wir uns befinden, geschaffen aus lauter Liebe. Die Milliarden und Abermilliarden von Sternen, von denen wir nur einen Bruchteil sehen können, die funkeln aus lauter Liebe. Jeden Biss Nahrung, den du aufnimmst, da nimmst du ein Stückchen Liebe auf, weil Gott es geschaffen hat, damit du spürst, dass du geliebt bist. Jeder Schluck Wasser, der dich erfrischt, ist ein Schluck Liebe, den Gott dir zukommen lassen möchte. Jeder Atemzug, jedes Mikrogramm Sauerstoff in der Atmosphäre soll sagen, du bist geliebt. Alles ist ein Akt der Liebe Gottes, weil Gott alles gegeben hat, sich selbst, weil Liebe alles verlangt. Und Liebe verlangt alles von uns. Jesus wurde einmal gefragt, was das höchste, wichtigste Gebot ist. Was müssen Menschen tun, damit sie Gott wohlgefällig leben, damit Gott sagt, oh, alles richtig, super. Da denkt man natürlich zuerst an die 10 Gebote. Welches von den 10 Geboten wird das wichtigste sein? Ein Jude, der diese Frage damals gestellt hat an Jesus, der hatte wahrscheinlich noch die über 500 anderen Gebote im Blick, die alle irgendwie wichtig sind und von denen man keins wegnehmen dürfte. Und Jesus nimmt aber doch genau eines heraus und sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kennt ihr das, dass ihr manchmal so eine richtig herausfordernde, komplizierte Frage an Gott habt? Wie soll das nur irgendwie gehen? Was willst du, Gott? Und er gibt so eine völlig simple Antwort: Liebe. Aber das ist der Anspruch, der Auftrag, den Gott an uns hat, an die Welt hat, an die Leute, die er so sehr liebt, also an jeden einzelnen Menschen. Jesus sagt das so viele Male: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Johannes' ganzes schriftliches Vermächtnis, seine Briefe, seine Evangelien handeln nur davon, liebt einander. Es ist die Essenz des Lebens Jesu. Ich liebe dich, ich habe euch geliebt bis ans Äußerste und auch ihr sollt lieben. Jesus befähigt uns zu lieben, weil er selbst das Vorbild ist, weil er selbst gezeigt hat, dass es geht. Man kann lieben bis ans Äußerste. Theoretisch ist das möglich. Und er fordert uns heraus, es auch zu tun. Aber wir richten unser Leben aus nach Erfolg, nach Anerkennung, nach Sicherheit, nach all dem, was wir morgen Vormittag wieder tun werden, um ein gutes Leben zu führen. Um diese Dinge, Erfolg, Sicherheit, Gemeinschaft, Anerkennung, um das zu erreichen, das auszubauen. Warum tun wir das? Ich glaube, weil wir verlernt haben, weil wir aufgehört haben, an Liebe zu glauben oder es vielleicht noch nie getan haben. Dabei ist Johannes, wieder er, so eindeutig damit, mit seiner Analyse des Lebens. Er schreibt 1. Johannes 3,14, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, denn wir lieben die Brüder. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Das bedeutet, alles, was wir Menschen tun, führt irgendwann zum Tod. Es gibt nur eine einzige Sache, die uns laut Bibel da herausbringt, aus dieser Spirale, die im Tod endet, und das ist Liebe. Nur eine Sache, nur Liebe, bringt uns aus dem Tod heraus. Alles andere endet im Tod. Liebe ist der einzige Weg aus diesem Strudel, aus Angst, aus Hass, aus Gewalt. All das führt in den Tod. Nur die Liebe holt uns da heraus. Und wir kennen das im ganz Kleinen, wie die Liebe diesen Strudel zerbrechen kann. Wenn man mal am Spielplatz gesessen hat, da sind 2 Kinder, beide haben eine Schippe auf der Hand und sie schlagen sich gegenseitig damit auf den Kopf. Und es ist immer der andere, der angefangen hat. Womit auch immer, er hat Sand geschmissen, er hat was Böses gesagt, er hat mich angeguckt, irgendetwas hat der andere immer getan und es ist mein Recht, mit der Schippe ihm auf den Kopf zu hauen, weil er hat angefangen. Und genau das Gleiche sagt der andere ja auch, ich habe ja auch angefangen. Und dann schlagen die sich so lange mit der Schippe auf den Kopf, normalerweise bis die Mutter eingreift, aber mach mal das Experiment, greift nicht ein. Die schlagen sich ewig weiter, immer doller, bis entweder einer tot ist oder einer durch Liebe diese Spirale durchbricht und sagt, ich ziehe mich zurück, ich habe jetzt mehr Liebe als Hass für dich und mein Hass ist so klein geworden, dass ich aufhöre, aus Hass zu schlagen und ich höre, aus Liebe aufzuschlagen. Und bitte probiert das nicht aus, weil Kinder machen das wirklich. Ja, nicht ausprobieren. Und wir kennen das im Großen, in unserem Leben doch auch. Also jedenfalls jeder, der verheiratet ist. Dass es manchmal so Situationen gibt, in denen ist so eine Streitspirale, die geht einfach rum und rum. Und man kommt von einem Vorwurf zum nächsten Vorwurf. Und irgendwann ist man bei 1962, auch wenn ich da noch nicht gelebt habe, da hast du auch schon was falsch gemacht. Und man hört nicht auf, sich Vorwürfe zu machen und den anderen zu verletzen, weil man glaubt, man könnte mit der richtigen Keule doch irgendwie diesen Kampf gewinnen. Und irgendwann steht dann die Anna vor einem und nimmt einen in den Arm und sagt, ich hab dich lieb und alles ist kaputt. Meine ganze schöne Hassspirale, meine ganze Strategie, sich fertig zu machen, ist in dem Moment kaputt, in dem meine Frau mich in den Arm nimmt und sagt, ich hab dich lieb. Funktioniert auch andersrum. Liebe durchbricht Hassspiralen. Liebe ist die einzige Kraft, die es schafft, den Weg in den Tod zu durchbrechen. Aber sie kostet etwas. Sie kostet alles. Wir können nur dann von der Schippe des Todes springen, wenn wir lieben. Und es kostet uns alles. Ich kann nicht mal sagen, dass es sich das am Ende auszahlen wird. Wenn wir Liebe dem Hass gegenüberstellen, kann ich nicht behaupten, das wird sich am Ende lohnen. Ich weiß nicht, ob Jesus sich gedacht hat, als er am Kreuz hing, Nägel in den Händen und Füßen hatte und dachte, oh, lohnt sich ja. Ich glaube nicht, dass er diesen Gedanken hatte. Ich glaube, dass er wirklich Schmerzen hatte, dass er sich wirklich allein fühlte. Davon spricht die Bibel, dass er verlassen war von allem und jedem. Es zahlt sich am Ende vielleicht nicht aus. Das ist nicht das Ziel von Liebe, dass du am Ende doch noch was rauskriegst. So funktioniert Liebe nicht. Liebe fordert wirklich alles von uns. Aber Liebe verändert alles. Die Menschheit ist so gestrickt, dass sie sich gegenseitig wie die Kinder im Sandkasten so lange schlagen wird, bis sie stirbt. Wir sind dabei, uns von diesem Planeten zu verbannen, diesen Planeten kaputt zu machen, unser Leben zu beenden. Hier, vielleicht noch nicht in dieser Generation, vielleicht noch nicht in der nächsten, aber die Hassspirale geht immer weiter und unser Ausbeuten von allem und jedem hört nicht auf. Und das hat Jesus erkannt, hat Gott erkannt und gesagt, die bringen sich um. Da muss Liebe rein. Und er hat alles gegeben, hat Liebe in diese Welt gegeben, um dieser Spirale ein Ende zu machen, um Leben möglich zu machen. Und er hat damit alles verändert. Leben ist wieder möglich in alle Ewigkeit bei Gott. Da, wo Leben wirklich gut ist und nur gut ist. Das ist mit diesem Liebesakt von Jesus möglich geworden. Und mein Gebet ist, dass Liebe auch hier und heute alles verändert. Mein Gebet ist, dass wir unsere Stadt verändern, unseren Kreis, unser Land, weil wir lieben. Dass unsere Familien, unsere Arbeitsplätze, unsere Fußballvereine, dass die verändert werden, weil wir lieben, weil du liebst. Verändert werden von der Liebe, die wir schenken. Bedingungslos, radikal, ohne zu erwarten, dass wir irgendetwas daraus bekommen. Wer, wenn nicht wir, wären dazu in der Lage, wo Gott uns vorgemacht hat, wie es funktioniert? Gott hat uns befähigt zu lieben. Er hat uns zuerst geliebt. Wir können diese Welt verändern. Du kannst deine Welt verändern durch Liebe. Und Jesus, dafür danke ich dir, für dieses Geschenk, für dieses Beispiel, was du gegeben hast, dass Liebe alles verändert. Und ich danke dir, dass dich auch Liebe alles gekostet hat. Dass du nicht die Ich-bin-Gott-Bonuskarte gezogen hast und gesagt hast, kurz vor Schluss ziehe ich mich hier raus. Das ist doch ein bisschen hart, das mit dem Sterben am Kreuz. Du hast das durchgezogen bis zum Ende. Und du hast durch deine Auferstehung bewiesen, dass Liebe alles verändert. Alle physikalischen Gesetze, alles, was wir meinen vom Leben zu wissen, dass es mit dem Tod endet, das hast du durchbrochen und gezeigt, dass Liebe größer ist. Dass Liebe alles verändert. Ich danke dir für deine Liebe, dass du uns zuerst geliebt hast. Und ich bitte dich um deinen Geist, der in uns lebt, der unsere Augen öffnet und uns zeigt, wo wir lieben können. Bedingungslos, ohne zu überlegen, was wir rausbekommen. Dass du uns Kraft gibst, diese Schritte zu gehen. Und dass du uns motivierst, uns immer wieder vor Augen hältst, wie sehr du uns geliebt hast. Dass wir bereit werden, in Liebe alles zu geben für den anderen. Ohne etwas zurückzuerwarten und damit erleben, wie sich alles verändert. Amen. Gott, danke, dass du so ein souveräner, großartiger Gott bist, der Herrscher des Alls. Du bist groß und du hast dich ganz klein gemacht, verletzlich, so klein, dass wir Menschen dich töten konnten, dass wir dich verletzen konnten. Danke, dass du das aushältst, wenn wir dich immer wieder neu verletzen, wenn wir dich immer wieder neu wegstoßen, wenn wir dich immer wieder neu verraten und behaupten, wir würden dich nicht kennen. Danke, dass du das alles aushältst und dass wir wie die Jünger zu dir hinlaufen dürfen, obwohl wir oder weil wir dich enttäuscht haben und keine Angst vor dir haben müssen und vor dir wegrennen, weil du Gott Liebe bist. Danke, dass wir bei dir geliebt sind und dass damit alles vollbracht ist, was wir Menschen brauchen. Lass uns das erleben und verinnerlichen und daraus leben. Mach du uns fähig, auch zu lieben und deine Größe, deine Liebe in die Welt hinauszutragen. In unsere Beziehungen, in unseren Arbeitsplatz, in unsere Familien, in unser eigenes Leben, in unsere Gedankenwelt. Komm du mit deiner Liebe in uns. Und ich darf euch segnen im Namen Gottes, der Liebe ist, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, der in euch lebt, der in euch liebt und der euch liebt. Amen. Einen schönen Sonntag.